grüßen euch die Gemeinden Christi. So schrieb der Heidenapostel Paulus vor fast 2000 Jahren an die Gläubigen in Rom. Christen, die ihnen diese Botschaft übers Radio bringen, sind bemüht, in eben solchen biblischen Gemeinden Christi zur Ehre ihres Herrn und zum Heile vieler zu wirken. Mein Name ist Gottfried Reichel. Ich bin Evangelist einer Gemeinde Christi. Es freut mich, dass ich Ihnen heute als Gastprediger unserer Sendung Evangelist Dieter Alten ansagen darf, der regelmäßig für eine Gemeinde Christi in Hamburg predigt. Daneben ist er Herausgeber der Vierteljahreszeitschrift Der Christ im 20. Jahrhundert, die viele unserer Hörer bereits kennen. Heute spricht er zu dem Thema Einheit auf Kosten der Bibel.
Einheit tut Not. Das ist die gemeinsame Überzeugung einer sonst so uneinigen Christenheit. Aber schon bei der Frage, wie derartige Einheit zu erreichen sei, scheiden sich die Geister. Es gibt heutzutage 5 grundsätzlich verschiedene Wege, auf denen das Ziel der Einigung aller Christen angestrebt wird. Ich will sie hier kurz umreißen und abwägen. Erstens, der Weg des Katholizismus. Entgegen dem Wunschdenken mancher Protestanten sieht die römisch-katholische Kirche die einzig mögliche Verwirklichung christlicher Einheit darin, dass die sogenannten getrennten Brüder gehorsam in den Schoß der Mutterkirche zurückkehren. Das hat kein Geringerer als der sonst so weitherzige Papst Johannes der 23. in seiner Krönungsrede unmissverständlich ausgedrückt. Er sagte: Der neue Papst versucht als erstes, in sich selbst das Bild des guten Hirten Wahrheit werden zu lassen, wie es der heilige Evangelist Johannes mit den Worten des Sohnes Gottes selbst beschrieben hat. Er ist die Türe des Schafstalles. In diesen Schafstall kann niemand eintreten, der nicht unter der Leitung des Papstes steht. Die Menschen können das Heil nicht erlangen, wenn sie nicht mit ihm vereinigt sind. Denn der Pontifex ist der Stellvertreter Christi und ist sein Stellvertreter auf Erden. Das römische Einigungsrezept ist jedoch für den an die Bibel gebundenen Jünger Jesu unannehmbar. Hieße es doch, neben und über die Autorität des Wortes Gottes die Entscheidungen und Überlieferungen von Menschen zu setzen, wie zum Beispiel die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes, die Mariendogmen oder die Abhängigkeit von einer besonderen Priesterschaft. Dadurch ginge die von Gott geschenkte Freiheit seiner Kinder in einer unbiblischen Unterwerfung unter Irrlehre und geistliche Bevormundung verloren. Zweitens, der Weg der Ökumene. Der überwiegende Teil der nichtrömischen Christenheit, ungefähr 200 Kirchen mit etwa 315 Millionen Mitgliedern, erstrebt die Einheit auf dem Weg der Ökumene. Diese weltweite Bewegung ist die Gemeinschaft von Kirchen, die unseren Herrn Jesus Christus als Gott und Heiland anerkennen. Das entscheidende Merkmal dieses Weges ist, dass es sich um einen Bund der Kirchen, im Gegensatz etwa zur Evangelischen Allianz, handelt. Dieser Kirchenbund wird vom Ökumenischen Rat mit seinen 625 Abgeordneten, 6 Präsidenten und einem Generalsekretär geleitet. Der Ansatzpunkt dieser Bewegung, die Begegnung und das Gespräch der getrennten Kirchengemeinschaften, ist sehr zu begrüßen, da Abkapselung und Unkenntnis viel zur Spaltung beigetragen haben. Andererseits führt der ökumenische Weg noch nicht zur wahren Einheit, da die traditionellen Bekenntnisse und Organisationen zwar toleranter als bisher beurteilt werden, als trennende Größen jedoch erhalten bleiben. Gleichzeitig führt die neue Duldsamkeit so weit, dass sich liberales Gedankengut sehr stark durchsetzen kann. Das bedeutet, dass im Ökumenischen Rat zahlreiche Männer maßgeblich mitwirken, die keineswegs Jesus als Gott und Heiland anerkennen und darum auch keinen grundlegenden Unterschied mehr zwischen dem Christentum und den heidnischen Religionen machen. Hier wird besonders deutlich, wohin es führt, wenn die Heilige Schrift nicht mehr als letzte Autorität angesehen wird. Drittens, der Weg der Evangelischen Allianz. Die Evangelische Allianz ist, wie andere überkonfessionelle Vereinigungen, eine Bewegung, die einzelne Gläubige, hauptsächlich aus den Freikirchen, zu gemeinsamem Gebet und Verkündigungsdienst zusammenführt. Allerdings ist diese Gemeinsamkeit nur dadurch möglich, dass gewisse biblische Wahrheiten, wie zum Beispiel die apostolische Forderung der Glaubenstaufe zur Sündenvergebung, mit Rücksicht auf die verbreiteten theologischen Vorurteile in den Allianzversammlungen verschwiegen werden müssen. Darüber hinaus ist selbst die um diesen Preis erkaufte Zusammenarbeit begrenzt, da auch hier die trennenden Überlieferungen und Organisationen erhalten bleiben. Jeder Teilnehmer der Allianzveranstaltungen geht nachher wieder seinen eigenen Weg. Es muss also auch hier noch einen Schritt weitergegangen werden, bis zur völligen Überwindung der vorhandenen Spaltungen. Viertens, der Weg der sogenannten Sekten. Im Gegensatz zu den Groß- und Freikirchen ist heute viel von den sogenannten Sekten die Rede. Auch sie haben, und zwar jede nach ihrer besonderen Zielsetzung, ein Einigungsrezept. Für die einen besteht es darin, dass alle Christen Joseph Smith als Propheten anerkennen und Mormonen werden. Für andere heißt das, sich der neuen Weltgesellschaft zu unterwerfen und Zeugen Jehovas zu werden. Wieder andere meinen, die wahre Einheit bestände darin, dass alle Gläubigen zu Adventisten oder zu Neuapostolischen oder zu Pfingstlern werden. Diese Wege, die theoretisch zwar zum Ziel führen könnten, besitzen in der christlichen Welt keine durchschlagende Anziehungskraft. Entweder sind ihre Urheber eindeutig als falsche Propheten entlarvt, oder die Lehren ihrer Anhänger stehen in so offensichtlichem Widerspruch zur Heiligen Schrift wie auch zur Geschichte, dass sie für den Bibelkenner von vornherein unannehmbar sind. Um die Christenheit zu einigen, bedarf es einer zuverlässigeren, breiteren Grundlage als der Sonderlehre moderner Propheten. Fünftens, der Weg des Liberalismus. Das für die meisten Gebildeten unserer Tage ansprechendste Einheitsrezept bietet der von kirchlichen Rücksichten ungehinderte Liberalismus an. Es heißt da, dass man sich doch auf die Hauptsache im Christentum, das heißt die sittlichen Grundsätze Jesu aus der Bergpredigt, einigen solle. Die anderen Bestandteile des Neuen Testaments, wie die Wunderberichte, das mysteriöse Geschehen um eine Auferstehung und Himmelfahrt Christi, die Sakramente und die Gemeindeordnung, seien doch nicht gleich ursprünglich und wichtig und könnten getrost beiseite gelassen werden. Nach diesem Plan wären allerdings viele Ursachen möglicher Uneinigkeit beseitigt und eine Einigung wesentlich leichter zu erreichen. Von der Bibel her kann aber kein Zweifel bestehen, dass dieses Einheitsrezept das Herzstück des Christenglaubens trifft. Auf diesem Weg ist die Einheit zwar denkbar, es wäre aber eine Einheit im Tode. Was nützen uns die besten sittlichen Grundsätze, wenn wir doch täglich unsere Unfähigkeit erfahren, sie wirklich zu befolgen? Was helfen einem verlorenen Sünder die vortrefflichsten Moralpredigten, wenn er keinen Erlöser hat? Christliche Einheit ohne den wahren Christus der Schrift? Unmöglich. Alle bisher besprochenen Wege haben eins gemeinsam. Sie streben mehr oder weniger nach Einheit auf Kosten der Bibelwahrheit. Dieser Mangel kann allen guten Willen und alle sonst lobenswerten Eigenschaften nicht aufwiegen. Darum können sie auch nicht zum ersehnten Ziel führen. Gott entlässt uns auch nicht auf der Suche nach Einheit aus dem Gehorsam gegen die Wahrheit. Die Heilige Schrift spricht aber doch von einer erreichbaren Einheit auf der Grundlage der Wahrheit. Das ist die Einheit im Geist. Es ist die Einheit, die der Heilige Geist durch sein Wort aufzeigt und schafft, wie wir in Epheser 4 in den Versen 3 bis 6 erfahren. Um diese Einheit zu erreichen, ist es allerdings erforderlich, dass alle trennenden menschlichen Dogmen, Titel, Ämter, Sakramente und Organisationen wirklich aufgegeben werden und wir in allen Glaubensfragen zum Vorbild des Neuen Testaments zurückkehren und es konsequent befolgen. Natürlich wird das nicht ohne größere Überwindung und Opfer erreichbar sein. Es ist aber nicht unmöglich, wie die Praxis zeigt. Wenn die gespaltene Christenheit jemals echte, geistgewirkte Einheit erreichen will, kann sie diese nur auf dem Boden des allen gemeinsamen Neuen Testaments erlangen.
Gesegnet sei das Wort, das uns im Herrn vereint, geknüpft von Christi.
Sie hörten die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Die heutige Ansprache war Teil einer Sendereihe zum aktuellen Thema Christliche Einheit. Immer mehr Christusgläubige sehnen sich nach dieser von unserem Herrn gewollten Einheit seiner Nachfolger. Noch ist dieses Ziel nicht erreicht. Noch herrscht Spaltung in der Christenheit. Auch davon muss ganz offen und nüchtern geredet werden. Niemand jedoch deutet das als Lieblosigkeit. Schließlich hat sich jeder Bekenner Christi mit der Frage der Glaubensspaltung ehrlich auseinanderzusetzen. Dazu sollen die Kurzpredigten dieser Sendereihe eine biblisch orientierte Hilfe bieten. Sicher wird es Sie freuen zu hören, dass auch die heutige Ansprache in einer ansprechenden Broschüre mit dem Titel »Christliche Einheit« fixiert wurde. Auf Wunsch sende ich Ihnen dieselbe kostenlos zu, damit Sie den Text, die angeführten Bibelstellen und sonstigen Zitate in Ruhe nachlesen können. Fordern Sie doch diese Schrift »Christliche Einheit« noch heute bei mir an. Postkarte genügt. Für solche Hörer, die das Verlangen haben, sich intensiver mit den Grundwahrheiten der Bibel zu befassen, deren Erkenntnis zur Erlangung unseres ewigen Heils notwendig sind, möchte ich auf unseren Bibelfernkurs hinweisen. Der aus 6 Lektionen bestehende Kurs fand schon viele dankbare Teilnehmer. Auch Ihnen möchte ich die völlig kostenlose und unverbindliche Teilnahme empfehlen. Meine Adresse: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21 02, 10. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21 02 10. Bis zur nächsten Sendung verbleibe ich mit dem Gebetswunsch des Apostel Paulus: Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus liebhaben, ewiglich.